Und da sehe ich dann so lauter Menschen stehen im Park, die sich ganz ruhig bewegt haben. Und das war ein Moment, der hat mich so ergriffen. Und ich bin so stehen geblieben und habe denen zugeschaut, wie sie in ganz schönen und fließenden Bewegungen so ein Gefühl vermittelt haben, von ganz zufrieden zu sein in diesem Moment. Das war so ein schöner Sonnenaufgang und mir war in dem Moment schlagartig klar, dass das ist, was mir am meisten gefehlt hat, dieses Innehalten und Stehenbleiben und in dem Hier und Jetzt die Ruhe und so die Zufriedenheit zu finden.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
Ja, ich habe neulich schon mit so einem Mikro mal so gekämpft, da habe ich für die Volksbank in Ulm was gemacht. Das war nicht so komfortabel hier wie dieses. Ja. Da musste ich irgendwie auch erstmal ein bisschen rumruckeln, um mir das richtig zu stellen.
Sehr gut. Also sehr fortschrittlich war das neulich in Südafrika. Wollten wir oder haben wir einen Podcast aufgenommen. Und das war in so einem, weißt du, das, zum Beispiel die ganze Tech-Blase, die sind im Winter in der Nähe von Kapstadt. Also zig. So, und in einem dieser Häuser waren wir, aus welchen Gründen auch immer, und wollten einen Podcast aufnehmen. Ich dachte, Michael hat es dabei, das Zeug. Er dachte, ich habe es dabei, wir hatten es nicht dabei. Es dauerte keine 45 Sekunden, weil wir natürlich in so einem Tech-Haus waren mit 10 Leuten. Dann hatten wir wirklich innerhalb von 45 Sekunden jeder so ein winziges Mikro, was natürlich fertig geladen war, am Revers. Und ich saß noch nie so entspannt beim Podcast irgendwo in der Ecke im Sofa. Und es war innerhalb von nochmal 10 Sekunden, jede Tonspur da, wo sie hingehörte und so weiter. Also das ist auch schön so, aber okay, gut. Herzlich willkommen zu All of Me, liebe Susanne Preis, Susi Preis, Suse Preis. Wir nehmen alles, Hauptsache du bist da. Vielen Dank, dass du da bist. Du warst schon auf der Autobahn, dann musste dein E-Auto jetzt noch irgendwo angesteckt werden. Und jetzt sind wir aber da. Du bist da. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, liebe Susi Preis. Du hast so, so tolle Themen dabei und du hast so viel und bist so viel All of Me. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute bei mir bist.
Dankeschön.
Wir haben uns ein bisschen geschrieben. Wir kennen uns seit ein paar Jahren, aber wir begleiten uns aus der Ferne, würde ich sagen, obwohl wir, glaube ich, keine 500 Meter voneinander entfernt wohnen. Und ja, sag du mal, glaube ich, worum es dir geht.
Das ist eine große Frage für den Anfang. Ja, worum es mir geht. Wenn ich mal schaue, was mich so begleitet seit 25 Jahren und mehr, dann ist das im Prinzip, um es auf ein Wort zu bringen, wirklich das Thema der Regeneration. Mhm. Mich beschäftigt auch so aus damals aus einer eigenen Geschichte heraus die Frage, wie schaffen das Menschen, leistungsfähig zu bleiben, mhm. ohne Gesundheit oder Zufriedenheit einzubüßen. Und später kam dann die Frage auf, wie schaffen das Teams? Mhm. Und dann kam die Frage auf, wie schaffen das Organisationen? Mhm. Und das Thema hat sich organisch für mich so ein bisschen weiterentwickelt. Und irgendwann kam auch die Frage, was kann auch noch mal ein eigener Beitrag sein für eine regenerative Gesellschaft oder Welt? Mhm. Und da sind dann Projekte dazugekommen. Mhm.
Lass uns ruhig noch mal an den Anfang gehen. Also ganz platt würde ich jetzt sagen, du warst ja, warst du Krankenschwester? Nein. Aber was hat dich, also allein aus deiner eigenen Geschichte, dahin gebracht, dass Regeneration schon ganz früh dein Feld war, in dem du sein wolltest, weil du vielleicht auch erst musstest oder wo ist da der Zusammenhang?
Ja, tatsächlich habe ich angefangen mit dem Hamburger Modell hier in Hamburg.
Mhm. Erklär mal trotzdem für die Nicht-Hamburger.
Und, das ist also ein duales Studium, mhm. weil mein Vater damals insbesondere dachte, naja, also in der Schule warst du ja nicht so toll, also ein Studium muss nicht sein. Und ich dann dachte, ja, wollen wir doch mal sehen, ob ich nicht doch das schaffen kann mhm. mit dem Studium.
Okay.
Und ein sehr guter Freund von mir mich darauf aufmerksam machte, dass es diese Möglichkeit dieses dualen Studiums gab. Naja, und dann, damit fing ich im Prinzip an und musste feststellen, dass das ein harter und arbeitsreicher Weg war, um mhm. das zu bestehen. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal gemerkt, dass ich alles mitbringe, um diese auch schwierigen Herausforderungen zu meistern an Persönlichkeitsmerkmalen. Also immer schön durchhalten, ja, bist ja nicht aus Zucker.
Nee.
Und jetzt streng dich mal an.
So, weil und sonst hast du dich nicht angestrengt.
Ja,
so. Nur rumgelegen. Mhm.
So in etwa. Und beeil dich. Ah. Also, ja, und dann habe ich schnell gemerkt, dass bei British American Tobaccos war das, dass ich doch in eine etwas kleinere Firma wollte, um auch schneller in Verantwortung zu kommen und bin in der Werbung gelandet. Und dann haben sich diese persönlichen Eigenschaften insofern ausgezahlt, als dass ich sehr jung, sehr schnell Karriere gemacht habe. Mhm. Und der Preis war aber hoch.
So. Mhm.
Und dann.
Also noch mal ganz kurz, du hast diese alten preußischen Tugenden, die dir dein Vater mitgeteilt hat, deine Mutter hat auch nicht widersprochen wahrscheinlich. Und hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine ältere Schwester, die ist 4 Jahre älter als ich.
Okay, ist die auch so? Also hat die das gleiche Konzept gemacht?
Die hat andere, sag ich mal, Überzeugungen und Glaubenssätze als ich, aber ja.
Also ich finde, dass es sich ganz häufig eben in den Familien so durchzieht, also mhm. wie so ein roter Faden. Und dann gibt es ja auch manchmal doch den einen oder anderen, der sich erlaubt, ich sage jetzt mal irgendwie Geige zu studieren oder irgendwas auf einmal total künstlerisch. Aber ich kenne eben auch sehr gut dieses Feld und das hört sich bei dir so ein bisschen ähnlich an. Ja, also von Fleiß, Tugend, Disziplin, Durchhalten und dann sieh zu, dass das Ding reißt.
Ja, das, ich meine, es gibt ja auch immer Dinge, die sich daraus ergeben, wofür wir dann auch dankbar sein können und dies auch zu würdigen gilt. Und ich denke, dass genau diese Merkmale mir auch geholfen haben, heute da zu sein, wo ich bin. Mhm. Nur bleiben sie so unreflektiert stecken, wie damals führt es eben in die Erschöpfung. Mhm. Und das ist das, was mir dann auch sehr jung widerfahren ist.
Ja, wie jung?
Und ja, ich war so 23 und ja, wachte dann nachts mit so Panikattacken und Angstzuständen auf. Mhm. Und
den Club kenne ich.
hatte gar kein, also Maß und Mitte für Dinge. Und ich erinnere mich sehr gut, weil ich habe dann Hilfe gesucht bei einem Arzt und der dann zu mir sagte, naja, ich müsste jetzt dann mal lernen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und der hat mir dann autogenes Training verschrieben. Und ich kam aus einer eher sehr sportlich geprägten Jugend mit sehr viel Tennis und sehr engagiert. Und dann saß ich dieser Frau dort gegenüber, die mir dann sagte, dein rechter Arm wird ganz schwer. Und ich dachte so, ich bringe sie um.
Genau. Halt die Fresse.
So. Und habe gar keinen Zugang gefunden. Also im Prinzip damals, ich weiß auch, ich war in tatsächlich auch bei einem Arzt, der sich mit psychosomatischen Erkrankungen auseinandergesetzt hat. Und alles, was ich da erfahren habe, ist so ein Weg, den ich sehr viel später dann auch eingeschlagen bin. Allerdings, der Schmerz musste noch größer werden.
Ja.
Und ich habe dann, weil ich mich eben nicht drum gekümmert habe, aber regelmäßig den Notarzt da gehabt, weil man musste ja nachts bis Mitternacht arbeiten und Pappen kleben und morgens um 6 am Flughafen stehen, nach Frankfurt zu fliegen.
Zum Kunden.
Und dann habe ich natürlich irgendwann gefragt, was ich denn da bekommen würde. Und das sind so die klassischen Dinge zum Runterkommen und zur Muskelrelaxation, aber insbesondere um die Nerven zu beruhigen. Und das habe ich mir dann irgendwann einfach selber besorgt.
Ja. Okay, gut. Weil das hat so viel Zeit gekostet. Beim Arzt hat er blöde Fragen gestellt.
Ja, genau. Und dann eben, also da mit diesem Mittel ist es mir eben gut gelungen, runterzukommen und weitermachen zu können. Mhm. Weil das, was ich ja hatte, war … Ich hatte ja eben mehr von dem, was mir damals so wichtig war. Also mehr Geld, mehr Karriere und eine schicke Wohnung und so weiter.
Und Ansehen.
Genau.
Und wie fand dein Vater das?
Großartig.
Oh, okay.
Und also ich erinnere mich, glaube ich, an meinen allerersten Satz meiner Therapie, die ich später in Südamerika angefangen habe. Ja. Und der dann zu mir sagte … Ja, es ist schon hart, wenn man erst 23 werden muss, um festzustellen, dass der Vater einen liebt.
Okay.
Das war schon, das war ein schmerzhaftes Hinsehen.
Und hinfühlen.
Und hinfühlen.
Oder war das noch gar nicht hinfühlen?
Doch.
In der Dosierung, die dann passte, ne?
Genau.
Ja. Andere suchen da noch länger.
Ja. Ja, und ich habe dann damals … In dieser Zeit hier in Hamburg, als es eben doch das Leben wild und scheinbar auch sehr erfolgreich war, also vermeintlich erfolgreich, habe ich dann meinen damaligen Mann kennengelernt, ein Schweizer. Und der sagte dann irgendwann nach einer Zeit, ja, ich muss jetzt aber nach Südamerika ziehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja wunderbar, ich bin ein sehr wechselfreudiger Mensch. Und dann sind wir nach Uruguay gezogen.
Oh,
nach Montevideo. Und da es mir ja immer noch nicht so wirklich gut ging, dachte ich, ja, das ist ja gar kein Problem, weil dann hast du erstmal ein bisschen Zeit, die Sprache zu lernen. Und dann wird es ja garantiert von jetzt auf gleich besser werden.
Sure. Kann ja auch sein.
Ja, und das ist auch eines der vielen Dinge, die ich unter anderem gelernt habe über Erschöpfungsdynamiken und Burnouts, ist, dass eins der Dinge, die am wenigsten gut funktionieren für die Menschen ist, wenn sie von heute auf morgen aus ihrem Umfeld rausgezogen werden, zum Beispiel krankgeschrieben werden und dann das, was dem Leben noch so ein bisschen Anker und Struktur gibt, eigentlich wegfällt.
Ah, okay.
Und viele Menschen warten dann ja sehr lange auf irgendeinen Klinikplatz und es geht ihnen dann in dieser Zeit sehr, sehr, sehr viel schlechter noch. Also nicht allen, aber vielen geht das so.
Also weil sie rausgenommen werden aus den Aufgaben der Struktur und warten auf das, die Rettung.
Ja, so in etwa. Und mir ging es eben damals auch ähnlich. Es ging mir fast noch schlechter als vorher, als ich dann in Uruguay war, wo es damals also mehr Schafe als Menschen gab. Und ich die Sprache eben lernen musste und ich ja gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt hier eigentlich?
Also du hattest noch keine Kinder?
Nee.
Okay, wow.
Ja, Und dann habe ich tatsächlich gedacht, dieser Gedanke von dem Arzt damals ist vielleicht nicht so verkehrt. Und ich suche jetzt mal Hilfe und habe meinen ersten Therapeuten dann damals kennengelernt in Uruguay.
War das vielleicht auch ein bisschen leichter, weil es so weit weg war?
Ich glaube, es war die Not. Es ging mir einfach so schlecht.
Mhm. Ja. Also magst du das, da zwei Sätze zu sagen? Weil ich finde, dass manchmal gar nicht so einfach, wie schlecht es mir geht oder wie normal finde ich das eigentlich, weil das ja ein schleichender Prozess ist.
Ja, ich habe festgestellt, dass diese Panikattacken und Angstzustände in viel kürzeren Abständen kamen.
Und das ist so anstrengend.
Und ich habe auch festgestellt, dass ich ganz große Phasen von Niedergeschlagenheit hatte, so eher Richtung depressive Episoden. Mhm. Und das war zu dunkel geworden um mich herum.
Mhm. Das wird es ja wirklich, ne?
Ja.
Also es ist weniger Licht.
Genau. Und dann habe ich damit angefangen und mein Ex-Mann, der, also mein heutiger Ex-Mann, der hatte vorher in Korea gelebt und er musste ein Nachfolgeproblem lösen.
Ja.
Und daraufhin sind wir nach Seoul gegangen. Das ist ja nun am anderen Ende der Welt von Uruguay aus. Und nachdem ich das gesehen hatte, ein paar Tage, habe ich dann gedacht, du, weißt du was, ich würde ganz gerne Shanghai sehen und habe mich auf den Weg gemacht und bin nach Shanghai gegangen.
Auch nicht um die Ecke war.
Ja, so von da aus dann nicht mehr so weit von Seoul. Und ich erinnere mich da ganz genau noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich komme dort an mit so einem Airport-Shuttle und steige am People's Park aus, weil dort in der Nähe lebten Freunde von uns. Mhm. Und da sehe ich dann so lauter Menschen stehen im Park, die sich ganz ruhig bewegt haben. Und das war ein Moment, der hat mich so ergriffen. Und ich bin so stehen geblieben und habe denen zugeschaut, wie sie in ganz schönen und fließenden Bewegungen so ein Gefühl vermittelt haben, von ganz zufrieden zu sein in diesem Moment. Das war so ein schöner Sonnenaufgang und mir war in dem Moment schlagartig klar, dass das ist, was mir am meisten gefehlt hat, dieses Innehalten und Stehenbleiben und in dem Hier und Jetzt die Ruhe und so die Zufriedenheit zu finden. Und ja, und dann
Und du warst offensichtlich eben vorher ja auch noch nicht so weit, weil im Zweifel hast du x andere Situationen davor auch schon gesehen. Aber das finde ich selber super interessant immer, dieses wann bin ich so weit, dass mein Fokus auf etwas geht, was mich rausbringt aus meinen ganzen Schleifen.
Ja, und es ist eben auch interessant, dass diese Erfahrung, die ich da gemacht habe mit dieser Therapeutin, mit dem autogenen Training, das war fast eher etwas in so einem 1:1, was fast eher über die Kognition kam, aber gar nicht so selber das Fühlen. Und dieser Moment im Park war so, dass ich etwas fast mit allen Sinnen erfassen konnte. Ich habe das gesehen. Es entsteht ja durchaus ein interessantes Energiefeld, wenn viele Menschen gemeinsam Tai Chi oder Qigong üben oder vielleicht auch Yoga machen. Und das war so fühlbar. Und das hat mich eben auch so ergriffen. Und ich bin dann dort am nächsten Tag zurückgegangen. Und wie das dann so meine Art war. Ich lebte ja in Südamerika, da habe ich so gedacht, da gehe ich doch mal zu dem älteren Herrn, der das da geführt hat. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was die da machen. Und dann bin ich da auf die zugegangen und habe so gesagt, ich würde da auch gerne mitmachen, was denn das kosten würde. Und das war jetzt der größte Fauxpas, den ich hätte machen können. Und das, was ich nicht wusste, ist, dass dort in dieser Tradition eben diese Meister, es ist so, dass man sich bewirbt dafür, ob man bei so einem Meister eben lernen darf. Ja. Und da muss man eigentlich erstmal zeigen, dass man dieser Disziplin würdig ist. Und der sprach kein Englisch, der hat mich dann also mit Hilfe von seinen Schülern, die Englisch sprachen, also vom Platz verwiesen und also was mir einfallen würde. Und dann habe ich so gedacht, es ist nicht schade jetzt, so bedauerlich war das, aber ich bin dann die nächsten Morgen da einfach hingegangen und habe mich ein bisschen weiter entfernt an einen Baum gesetzt und habe die beobachtet. Und mein Glück war, dass dieser alte Meister hatte eine Tochter und die wollte gerne ein Praktikum in Europa machen. Und dann habe ich gesagt, okay, die Meister
ihr dann zusammen?
Sind eben nicht nur erleuchtet. Er hat also seinen Schüler geschickt und hat also am vierten Tag gesagt, okay, ich sollte mal.
Du darfst einen Zentimeter näher rücken.
Kommen.
Ist wie im Rudel, ne?
Ja. Und dann haben wir einen Deal gemacht. Oh. Ich besorge einen Praktikumsplatz für die Tochter und ich darf bei ihm lernen. Oh. Und so fing dann eigentlich meine eigene Lernreise in Bezug auf Meditation, Qigong, Zen statt, was immer noch heute also ein ganz wichtiges Regulativ für mein sehr aufgeregtes Ich ist.
Spannend. Was, weil wir haben ja schon, glaube ich, über das Geschenk auch geredet. Was war das Geschenk, was dein Vater dir gemacht hat oder was du auch als Geschenk angenommen hast, weil du bist ja, hast dich ja wieder an einen Mann sozusagen, also der weit entfernt war, ne, oder der dir auch einen riesen Abstand erstmal gegeben hat. Was war da gut, wie du es mit deinem Vater erlebt hast und was du da sozusagen anwenden konntest?
Mein Vater und generell meine Eltern, die haben mir so eins mitgegeben und das war so ein ganz großes Zutrauen, Dinge auszuprobieren.
Okay,
und
das
mir
cool.
Dass Dinge mir schon gelingen werden. Auch keine Scheu zu haben, wenn man zurückgewiesen wird. Und ich musste schon auch lernen, mich in irgendeiner Form im positiven Sinne auch durchzusetzen. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum es mich gar nicht so verschreckt hat. Und,
nee,
ja.
Genau, das finde ich nämlich super spannend und mir kommt jetzt aber in dem Moment, nur davor jetzt gar nicht, dieses, was ich mir heute für viele junge Eltern wünschen würde, die Kinder eben auch mal an ihre Grenze gehen zu lassen. Oder mit Frust umzugehen. Also müssen wir jetzt gar nicht abbiegen, aber.
Ja, ich denke mal, meine Eltern, die wollten halt nicht beste Freunde sein mit uns. Das erlebe ich ja schon in meinem eigenen Elternsein ganz anders. Also ich versuche eben auch eine ganz andere Verbindung zu meinen Kindern zu haben. Und dann ist natürlich auch manchmal, Abgrenzungen sind auch schwieriger dann.
Aber hilfreich.
Ja, absolut.
Wie alt sind deine?
Meine Tochter ist 26 und mein Sohn ist 29.
Okay, haben wir hier das gleiche Konzept.
Ja.
Ja, okay, also erzähl weiter. Du warst bei dem.
Genau. Und
Qigong oder Tai Chi? Was war
ja,
das?
Ja, das war eben, das war Qigong. Also es gibt dort, also Qigong ist ja die Mutter und Tai Chi ist so ein Teil von Qigong. Und es gibt auch im Qigong gibt es tatsächlich auch sehr Tai-Chi-ähnliche Dinge. Ja, und ich habe dann angefangen zu lernen. Ich ging dann zurück nach Uruguay. Also das Interessante war, ich wollte ja diese schönen, bewegten Übungen lernen. Das hat mich ja so fasziniert. Und war ich ja auch ein Bewegungsmensch.
Yeah.
Und ich kam also hin zu meiner ersten Stunde dort, immer mit Übersetzer. Und dann hat der zu mir gesagt, ja, ich soll mich mal hinstellen wie ein Baum. Da dachte ich so, wie steht denn ein Baum? Und dann habe ich mich halt irgendwie hingestellt und dann wurde ich so korrigiert, ein kleines bisschen, ja, die Arme so und die Arme so. Und dann ging der bedeutungsvoll um mich rum und sagte, ja, das sieht schon ganz gut aus. Das soll ich jetzt bitte üben, 99 Tage und dann kann ich wiederkommen. Das hat also kurzfristig eher ein bisschen für Ärger gesorgt.
Den wolltest du auch wieder töten? Ja.
Und ich dachte, das ist doch echt ein Schweinedeal jetzt. Also ich habe den Praktikumsplatz besorgt, damals bei Continental in Hannover. Und ich 99 Tage stehen wie ein Baum. Was ist denn hier mit den tollen Übungen?
Und also wie war denn jetzt die Aufgabe? Wie lange? Also eine Stunde am Tag oder 12 Stunden?
Das fängt dann so an mit 10 Minuten und dann steigert man das so bis zu 20, 25 Minuten.
Okay.
Und ich habe dann also angefangen, ich habe mir dann erstmal ein Buch gekauft. Qigong. Und dann habe ich ein bisschen einsortieren können, was das ist. Also eine der wichtigsten Übungen aus dem Qigong ist das Zen im Stehen oder Stehen wie ein Baum oder auch die Pfahlmeditation. Und das war ganz spannend, weil ich kam dann nach Uruguay zurück und es ging mir ja nicht von jetzt auf gleich besser, sondern ich hatte diese Therapie angefangen und dann diese Übungen gemacht und dann habe ich mich also irgendwo in den Garten gestellt. Dann habe ich immer erstmal geguckt, ob keiner guckt und mich ansieht dabei. Und ich war so ein bisschen, ich war nicht so ganz konsequent dabei. Aber irgendwann habe ich so festgestellt, dass diese Übung, in Stille dazustehen und nur den Atem zu beobachten, eine unglaubliche so Verwurzelung mit dem Boden mit sich gebracht hat, so eine Erdung und gleichzeitig einen ganz klaren Geist. Und ich habe auf einmal so ganz intensiv die Natur um mich herum wahrgenommen. Und ich habe so ein Gefühl für Zeiten am Tag bekommen. Man machte das immer morgens bei Sonnenaufgang und wie die Natur sich auch verändert um mich herum. Und wie gesagt, das hat ein bisschen gedauert und ich lebte ja am anderen Ende der Welt. Das heißt, nach 99 Tagen bin ich auch nicht zurückgegangen, sondern irgendwann dann mal etwas über einem halben Jahr. Und dann durfte ich auch weitermachen und weiterlernen. Und ich habe dann gleichzeitig dort in Uruguay, das ging immer schrittweise vor und dann ging es mir wieder nicht so gut und dann ging es wieder besser und so. Also das war schon ein langer Prozess. Und dann habe ich aber eine eigene Werbeagentur gegründet. Das ist mit Pablo Ramirez, der kam von J. Walter Thompson und die Agentur musste unbedingt heißen Man Ray Publicitarios, also von Man Ray. Und ich habe mal gedacht, ob das kein Ärger gibt, die Agentur so zu nennen, aber auch das interessierte eigentlich den Pablo nicht besonders. Ich würde sagen, das war eine der besten Schulen des Lebens, dort in Uruguay zu arbeiten.
Okay. Denn?
Ja, jetzt hatte der sich ja erhofft, dass ich also mit meinem deutschen Gehen immer alles pünktlich und fleißig und schnell zu machen, dass das ein echter Vorteil im Markt ist. Und wir hatten auch ganz, ganz tolle Kunden. Wir haben keine riesigen eigenen Kreativkampagnen gemacht, aber viele Adaptionen aus Argentinien oder Brasilien. Und ich saß dann da morgens um 9 Uhr in der Agentur und der Pablo kam so meistens so gegen 10:30, 11 rein mit so einem Mate in der Hand, diese typischen Holz-Mate-Becher mit diesem Metallstrohhalm. Und ich habe so, sag mal, wo bleibst du
Geht's
denn?
Noch?
Also es kann ja nicht angehen. Und genau so habe ich natürlich auch, weil ich das so gewohnt war, auch mit Lieferanten gesprochen, wenn Dinge nicht pünktlich kamen. Das war schon in Hamburg in der Agentur, damals bei Scholz & Friends, das war schon ein rauer Ton auch. Und irgendwann, weiß ich, sollten Broschüren für Banco Santander fertig sein. Und die kamen aber nicht und kamen nicht. Und habe ich entsprechendes Gespräch geführt mit dem Lieferanten, mit dem Drucker. Und dann hat Pablo zu mir sehr ernst gesagt und der war eigentlich immer sehr entspannt. Und dann hat er gesagt, so jetzt setzt du dich bitte mal hin, wir müssen was besprechen. Und er hat gesagt, wenn du so mit den Menschen sprichst hier, dann wirst du nie etwas erreichen. Dein Gegenüber darf niemals ein Gesicht verlieren. Merkt dir das? Und
also Gesicht verlieren hieß in dem Fall, dass du Vorwurf quasi gemacht hast, geht's noch, du bist unpünktlich, du bist nicht on point, du bist nicht zuverlässig, du bist nicht, keine Ahnung.
Genau. Das erste,
also das deutsche Konzept.
Ja, das der erste hat er gesagt, was du machst, ist, du fragst erstmal, wie geht's dir, was macht die Familie und deine Frau und el asado, wie war dein asado am Wochenende und so weiter und so fort. Und dann, und das ist der Hauptteil des Gesprächs, und danach kannst du alles besprechen und alles geht wie von allein. Und,
oh mein Gott.
Und es ist so spannend, weil heute, ich meine, so viele Jahre später, ist es eigentlich das, was wir versuchen in Organisationen
zu implementieren, zu nach wie vor, ne? Oder überhaupt erstmal dahin zu kommen. Ja. Also ich weiß, dass Michael ist im Aufsichtsrat von einer großen Bäckereikette. Und bei der, die haben sich auf die Fahne geschrieben, und das ist extrem besonders, dass sie, ich kann jetzt die Zahl leider nicht genau sagen, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag, oder vielleicht sogar noch nicht mal jeden Tag, aber so und so viele Minuten mit dem nächstvorgesetzten sprechen kann.
Genau.
Das ist aber mega. Mhm. Also die zeichnen sich damit wirklich aus. Und ich, die jetzt aus dem Bereich eher so gar nicht kommt, habe gedacht, ich kriege Schnappatmung.
Ja, absolut.
Ja. Okay. Ja. Also das war eine ganz andere, andere Welt, oder?
Das war eine
nicht nur diese äußere Welt, in der du ja, du warst ja sehr flexibel, was äußere und Veränderungen und andere Welten angeht, hast du dich sofort irgendwie
Ja, das war wirklich eine ganz andere Welt. Und diese menschliche Verbundenheit, die in Uruguay so wichtig war, das ist wirklich etwas, was ich so stark mitgenommen habe dort. Und auch zu spüren, wie es ist, einsam zu sein in einem Land, weil man zum Beispiel die Sprache nicht spricht, wie viel Einsamkeit das mit sich bringt. Mhm. Und wie wichtig es ist, dass Menschen auf einen zukommen, auch wenn man noch nicht sich gut verständigen kann, und die Hand reichen und einladen und irgendwann nicht aufgeben, weil sie genervt sind, dass man sich eben nicht ausdrücken kann, sondern, und es gab eben teilweise auch die Ausweichsprache Englisch nicht, weil da sprachen nicht viele Leute Englisch. Und das alles, das war wirklich ein Geschenk. Das war wirklich so für meine persönliche Entwicklung wirklich ein Geschenk. Und wir sind dann nach 3 Jahren sind wir nach Argentinien gezogen, nach Buenos Aires. Mhm. Da kam auch mein Sohn zur Welt. Ich habe die Agentur irgendwann dann verkauft und dann sind wir noch auf die Philippinen gezogen.
Cool. 3 Jahre. Okay. Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück zu dem Punkt, als er dir mitgeteilt hat, wie ein Gespräch dort zu laufen hat.
Genau.
Konntest du das sofort adaptieren oder hast du gedacht, ihr seid doch bekloppt?
Nein, das war vollkommen klar und das war auch
Konntest du umschalten?
Ja.
Aha. Und hattest du dann, also hast du deine Sachen sozusagen dennoch oder dann gerade deswegen bewegen können, durchgebracht, weil du umgeschaltet hast?
Ja, genau.
Und da war das, finde ich, spannend, das Learning da drin.
Ja, das ist eben. Wir konnten den Vorteil, dass ich schon die Ambition hatte, Dinge pünktlich abzugeben, kombiniert mit diesen sehr wichtige Art im persönlichen Umgang, also wesensgerecht, landesgerecht zu agieren.
Ist es nicht sogar menschengerecht?
Ja, es ist menschengerecht. Es war damals nur sehr, sehr typisch da für dort. Also hier habe ich den Ton als sehr viel harscher, bestimmter und auch fordernder erlebt.
Aber
und
tut uns das gut?
Nein, ganz und gar nicht.
Genau.
Also das ist mit dem Wissen von heute,
Also ich finde, da können wir ja, oder haben wir versucht, da können wir immer noch mehr machen, uns das abschauen von dem, wie wollen wir denn miteinander umgehen.
Ja, absolut.
Und wo kommen wir daher? Wir kommen ein bisschen aus der Wüste.
Ja.
Okay. Also dann waren wir jetzt gelandet bei den auf den Philippinen irgendwann.
Ja, und dann irgendwann kamen die Philippinen und da kam dann die Tochter zur Welt, allerdings die kam sehr viel früher, insofern habe ich gerade am nächsten Tag wollte ich fliegen und dann kam aber Leaf zur Welt und da habe ich dann nicht gearbeitet, weil das schwierig war und habe so ein typisches Expat-Leben genossen.
Ja.
War allerdings auch eine schöne Zeit, um zu lernen und dort habe ich wahnsinnig viele Dinge so auch habe Menschen eingeladen, um zu lernen. Ich hatte zum Beispiel ein Buch in der Hand von irgendwie so einem kleinen Verlag über Reiki. Und das war dann, das war das gerade so ganz neues Thema. Und dann habe ich die Frau angeschrieben, ob sie nicht Lust hätte, auf den Philippinen Kurs zu machen. Mhm. Und solche Dinge habe ich dort gemacht.
Ja.
Und die Philippinen, also das ist sehr spirituell dort. Mhm. Und das waren auch so meine ersten Begegnungen mit sehr, sehr spirituellen Menschen, was auch wirklich, was herrlich war.
Aber du lachst auch, weil da waren auch ein, zwei Fragezeichen in dir.
Ja, da waren eben auch sehr abgefahrene Sachen dabei.
Okay, lass mal eins raus.
Ja, also ich hatte eine französische Freundin, die sagte, ja, sie hätte also solche schlimmen Rückenschmerzen gehabt, aber sie hätte jetzt also einen Faith Healer entdeckt, also so einen Geistheiler, glaube ich, nennt man das. Mhm. Und der heißt Paul. Mhm. Und dann sind wir, also habe ich gesagt, oh, das ist ja spannend, das ist ja total spannend. Ja, mir geht es ja auch manchmal so schlecht. Also sind wir beide zu Paul gefahren. Mhm. Und dann sind wir so ein bisschen außerhalb von Manila, ja, in so eine Siedlung gekommen und es war alles da so ein bisschen spooky und die hatten so in, gefühlt irgendwie 25 Katzen in diesem kleinen Häuschen, was sie da bewohnten. Und die Frau hatte eine ganz starke Beeinträchtigung beim Sehen, also sie schielte sehr stark und der Paul, der sprach eigentlich so gut wie gar nicht. Und dann waren aber überall so Schreine aufgebaut mit irgendwelchen heiligen Figuren und so weiter. Und dann sollte man sich dann da auf dem Tisch legen.
Mhm. Ihr beide zusammen?
Nein. Also einer nach dem anderen.
Ja, so. Mhm.
Und dann hat er Sachen gemurmelt und erzählt und das war also fast so ein bisschen unheimlich. Mhm. Und dann hat er so am Bauch so ein bisschen, er musste sich so das T-Shirt ein bisschen hochziehen und dann ist er so am Bauch gegangen und seine Frau, die hielt eine Schüssel und dann auf einmal hat er gesagt, okay, ich bin jetzt fertig und dann sah ich da so eine gallertartige Masse in dieser Schüssel. Und das hätte er jetzt alles aus mir rausgeholt und also er wüsste, warum es mir so schlecht geht, weil das hätte mich jemand mit einem Fluch belegt.
Ja.
Ja, also das waren zum Beispiel so Situationen, wo ich dann nach Hause kam und mein Ex-Mann sagte, ob ich denn eigentlich nur alle Tassen im Schrank hätte. Das sei ja wo ganz klar, sei das ja nur irgendein Hühnerblut, was er da reingetan hätte. Mhm. Und ich war damals aber überzeugt, dass da was dran war. So. Also insofern, so das waren solche Themen dort, wo ich sag mal, die waren, also die waren auch amüsant und ich habe gar keine Ahnung, so im Nachhinein, war da was dran oder war da nichts dran, aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht.
Ja, nicht nur Spaß, also die Frage ist ja, ging es dir besser? Du kannst jetzt auch Nein sagen. Also.
Nee, ich ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht mehr genau erinnern. Ich erinnere mich nur an diese Situation da, aber Kathi, diese Freundin hat darauf geschworen, die hatte keine Rückenschmerzen mehr.
So.
Und insofern, ja, es gab alles, es gab eben lauter solche Dinge, die ich dann da gemacht und organisiert hatte, auch ein bisschen aus der Langeweile heraus, aber es war eine lustige, bunte Zeit.
Ja, und aus einer gewissen Offenheit.
Auch aus einer gewissen Offenheit,
also,
ja.
Ich würde dir mal attestieren, dass du eventuell durch das viele Umziehen, diese vielen verschiedenen Kulturen, hast du ja nur die Chance, offen zu sein, also um dich irgendwie einzulassen und um da anzukommen. Das kannst du ja nur machen, indem du offen bist, weil sonst wird es ja stimmen.
Ja.
Hattest du das vorher schon, so eine Offenheit den Dingen gegenüber oder hast du das eigentlich durch das vielleicht noch mehr gelernt oder?
Ja, ich glaube, ich habe so grundsätzlich schon so eine Neugierde und auch eine gewisse Unerschrockenheit in mir.
Mhm.
Ja, doch, das glaube ich schon.
Mhm.
Aber vorher gab es diese Gelegenheit gar nicht und jetzt hat sich die so ergeben und aufgetan.
Mhm. Okay, und wir waren ja bei dem großen Thema Regeneration.
Mhm. Ja.
Was kam dann als nächstes quasi? Es kommt ja, das finde ich wirklich super interessant, in irgendwie kleinen, aber deutlichen Schritten.
Ja.
Und ich finde es total schön, in welcher Vielfalt und auch Langsamkeit du das in dein Leben gebracht hast, weil ich das jetzt, wir geben es ja raus jetzt, Hunderte, Tausende hören das. Und ich finde, dass es heute manchmal so mühsam ist, bei all dem, was bei Insta, TikTok, weiß der Kuckuck, wo durchläuft. Und jeder hat eigentlich das Gefühl, ah, ich muss jetzt noch das machen und dann muss ich das machen, damit es in 3 Tagen, damit ich alles durchgeholt habe. Mhm. So, nein, das ganze Leben ist dafür da und jeder, jede darf die eigene Geschwindigkeit finden. Deswegen freue ich mich jetzt gerade sehr, wie du das beschreibst und dass du immer wieder auch dein, also alles irgendwie integriert hast und du bist aber auch die Alte geblieben.
Ja,
im besten Sinne.
Ich bin tatsächlich, ja, das war's.
Das finde ich schön.
Ich habe, also auch ein anderer Schlüssel war, dass in diesen Zeiten sind wir ja dann damals immer hin und her geflogen und da gab es ja noch Zeitschriften.
Mhm. Gibt es heute auch noch.
Im Flugzeug. also Zeitschriften im Flieger, das kriegt man ja
auch.
Ach, heute
so meinst
nicht.
Du, ja.
Ja. Und weil das ja so ein langer Flug immer war, habe ich alles Mögliche gelesen.
Ja.
Und dann bekam ich irgendwann ein Manager-Magazin in die Hand. Das habe ich vorher noch nie gelesen. Aber ich blätter da so durch und da ist ein Artikel drin und der heißt Zu krank für die Karriere. Mhm. Und dort veröffentlicht einer aus so einem Institut für Gesundheitsmedizin, veröffentlicht dort unter anderem Erkenntnisse darüber, warum so viele Führungskräfte eigentlich eingeschränkt leistungsfähig sind. Und beschreibt dort sehr genau diese Hormonachse, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, was das im Körper macht, wie sich das anfühlt. Und ich dachte, als ich das lese, der beschreibt mein Leben.
Und wann war das ungefähr? Das ist ja schon ein bisschen her.
Und das war in etwa 1999. Und ich lese diesen Artikel und bin total fasziniert und habe so gedacht, ich muss dem unbedingt schreiben, diesem Professor, weil ich möchte da mehr drüber wissen. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, was schreibe ich denn da? Wie antwortet mir denn so jemand? Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich lebe in Manila. Ich dachte, das hört sich irgendwie total gut an. Da muss doch jemand. Und dann habe ich gefragt, ob es mehr Veröffentlichungen gibt, die er mir schicken kann, worauf ich zugreifen kann. Und und dann hat er das tatsächlich beantwortet. Er hat gesagt, ja, und dann entstand wirklich für mich so ein persönliches Eintauchen in eine Welt der Biochemie. Was sehr schwierig für mich war, weil ich teilweise Dinge gar nicht verstanden habe. Also, und die ganze Dynamik dieser Spirale, die entsteht in Erschöpfungsdynamiken. Mhm. Und eine Essenz war unter anderem, dass es darum geht, für Menschen in arbeitsintensiven Berufen, das sind eben nicht nur die Manager, sondern das ist genauso diejenigen, die in der Pflege arbeiten. Also Menschen und Arbeit ist nicht nur bezahlte Arbeit, sondern Arbeit wird auch betrachtet für Menschen, die jemanden zu Hause pflegen, Menschen mit Schicksalsschlägen und so weiter. Und dass, wenn diese Menschen ein bisschen mehr das Mindset von Leistungssportlern hätten, dann würde es viel besser gehen. Mhm. Und was sie damit gemeint haben, war, dass die Leistungssportler sehr genau wissen, dass nur die Leistung langfristig nur erbringbar ist, wenn die Regeneration da ist.
Ja, oder wenn sich die Kräfte einteilen. Ne?
Wenn sie die Kräfte einteilen. Mhm. Ein Leistungssportler weiß, dass er vor einer Ruderregatta keine Thüringer Bratwurst isst und auch keine Pommes isst. Mhm. Und schauen wir uns an, wie in den großen Kantinen heutzutage die Verpflegung ist. Jetzt hat sich das enorm verbessert, aber damals noch.
Und abgesehen davon, was es in Krankenhäusern zu essen gibt.
Oder also, abgesehen davon, genau. Mhm. Und und das fand ich natürlich auch als Sportlerin total spannend damals, nämlich genau diesen Twist zu gucken, okay, das ist eigentlich ein attraktives Vorbild für viele Menschen.
Ja,
ist nicht unbedingt der entberuhigte Meister, der Tai Chi macht, sondern das attraktive Vorbild für viele ist so der Sportler. Und dann habe ich tatsächlich den Weg nach Karlsruhe geschafft und bin dort, also durfte so ein bisschen mit lernen dort. Und dann bin ich zur Sporthochschule nach Köln, wo sie mit denen gearbeitet haben, habe dort interessante Erkenntnisse zu verschiedenen Studien gewonnen. Mhm. Und Irgendwann hatten wir in Manila so ein Abendessen mit dem General Manager damals der Hongkong Shanghai Bank. Mhm. Und die ging 99 durch eine riesige Fusion. Mhm. Und ich habe jetzt meine ganzen neuen Erkenntnisse an diesem Abendessen so irgendwie dazu beigetragen.
Gedroppt.
Mhm. Genau. Also woran denn das liegt eben, dass die Beurteilungskriterien härter geworden sind für Menschen, dass ständige Erreichbarkeit zugenommen haben. Dass
das ist wie eine Dauerpflege, ne?
Ja.
Einer Person, dieses ohne Pause erreichbar zu sein.
Genau. Mhm. Und jedenfalls, er hörte ganz gespannt zu und dann habe ich gesagt, dass es mir zum Beispiel jetzt so viel besser geht, seit ich dies mache und das ja auch so die Reflexion über die eigenen Verhaltensmuster so wichtig ist. Und dann sagte der zu mir, sag mal, Susanne, du weißt da jetzt so viel drüber und ich erlebe das bei meinen Führungskräften, dass die echt am Rad drehen. Hast du nicht mal Lust, was mit denen zu machen? Und so ist eigentlich damals meine Arbeit entstanden. Mhm. Und da ich ja nun von zu Hause wusste, ich kann mir alles zutrauen, habe ich gesagt, ja, wieso nicht?
Klar kann ich das.
Und dann hat es mich eingeholt und dann habe ich mir überlegt, okay, wie hole ich die denn überhaupt ab? Mhm. Also mit was denn? Mache ich jetzt mit denen eine Atemübung und stehen wie ein Baum? Unvorstellbar.
Ja.
Die Geschichte aber eines Leistungssportlers, was der macht, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.
Die interessiert die.
Genau.
Da hören sie auch hin.
Richtig. Mhm. Und so habe ich dann sehr früh versucht, die Menschen in ihrer Sprache abzuholen, um dann tatsächlich auch Dinge zu praktizieren, von denen ich wusste, die führen zu relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Und da war dann auch eine Atmung dabei und da war auch ein bisschen Bewegung und auch ein bisschen Meditation dabei. Aber das Framing war wichtig.
Ja, und du warst nicht die abgehobene Spiri-Tante.
Genau.
Ne? Sondern du hast erstmal ihre Sprache gesprochen.
Ja.
Toll.
Mhm. Ja, und so kam das und dann, ja, und dann habe ich in den USA eine tolle Fortbildung gemacht bei Tony Schwarz und Jim Lehrer. Die haben die hatten das Human Performance Institute gegründet. Da ging es der englische Titel des Buches, was ich sehr empfehlen kann, heißt The Power of Full Engagement. Die deutsche Übersetzung heißt Die Disziplin des Erfolges. Und in dieser Ausbildung ging es eben um das Thema Energiemanagement. Also nicht die Zeit ist unsere wichtigste Ressource, sondern die uns zur Verfügung stehende Energie. Und die Amerikaner schaffen das wie keine anderen, also teilweise tief psychologische Themen so gut und sexy zu verpacken, dass sie Spaß machen, darüber zu sprechen. Und das habe ich da gelernt. Und das war so, und dann kam eins zum anderen, kam die Coaching-Ausbildung und dann kam alles Mögliche hinterher. Ja.
Grande. Wow. Mm. Richtig, richtig cool. Und dann nebenbei hast du ja irgendwie eine Familie gehabt und dann seid ihr nochmal auf drei andere Kontinente gezogen, oder?
Danach sind wir dann nach Zürich gegangen. Und dann zerbrach diese Ehe allerdings. Also man sagt ja bei diesen Paaren, die so im Ausland sind, du hältst es aus oder es geht auseinander. Und es ging dann auseinander. Und dann bin ich in meine alte Heimat zurückgegangen, ans Steinhuder Meer. Meine Eltern dort lebten und auf die Kinder aufpassen konnten. Und ich war auf einer Reise, ich weiß gar nicht mehr, das hört sich jetzt so Jet-Set-mäßig an, das war es gar nicht, weil das ist ja jetzt so ein Zeitraffer. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall in New York und dort bin ich an einem damals dem Flagship-Store von Montblanc vorbeigekommen. Die hatten ein Deceleration-Studio eingerichtet, die zeigen sollte, wie wichtig das ist vom Großstadtstress mal auszuspannen und die Langsamkeit zu entdecken, weil das langsame Schreiben von Mont Blanc. Okay. Und dann habe ich diese Idee mitgenommen und habe gedacht, als ich dann anfing, mich selbstständig zu machen, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich mache Entschleunigungsworkshops für Führungskräfte oder Manager. Und es war damals eben ein neuer Begriff und das war auch mein Glück. Und daraufhin haben da ganz viel Zeitungen drüber geschrieben und irgendwelche Filme sind entstanden im Fernsehen. Und das ist auch der Grund, warum ich damit heute überhaupt, oder ja, warum ich dann damals auch Geld damit verdienen konnte. Weil ich so das Glück hatte, dass, ich weiß es noch, Uli Hauser vom Stern hat damals einen Artikel gemacht, also wirklich großartig. Und der Titel war Entschleunigung im Trend, die Sehnsucht nach mehr Zeit. Mhm. Und durch diesen Artikel zog sich meine persönliche Geschichte. Mhm. Und der Uli Hauser hatte damals angerufen bei mir und hatte irgendwas in der Welt am Sonntag gelesen und sagte, was machen Sie eigentlich, dieses Unwort Entschleunigung? Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll mal mitkommen zu einem Kurs. Mhm. Und ich habe bestimmt ein halbes Jahr nichts von dem gehört und habe ich so gedacht, oh Gott, vielleicht fand er das auch ganz fürchterlich. Mhm. Und dann entstand aber da eine sehr schöne Geschichte und das war so ein bisschen der Durchbruch.
Mhm. Toll, also schon so ein Beispiel auch dafür, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja. Aber es muss alles irgendwie passen,
ja.
Ne, wie auch immer. Aber es hat eben auch ganz viel mit dir und mit deiner Geduld und auch einem Gefühl, würde ich jetzt mal sagen, von also einem guten Gefühl oder einem gesunden Ausgleich von Loslassen, Hinschauen, Fokussieren, Warten lernen. So, und dann hört sich jetzt so an oder fühlt sich auch so an, zu lernen und zuzulassen, dass es fließt.
Ja.
Also den Kopf nicht rauszunehmen, aber dem Kopf ganz viel Pause zu geben, um also energetisch oder in der Gänze irgendwie im Fluss zu bleiben.
Mhm. Ja, und es ist natürlich, ich bin kein besonderer Planer. Also zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit, ich erinnere mich noch sehr gut, dass meine Schwester machte sich damals selbstständig. Und die hat wirklich einen Businessplan gemacht, also einen Plan mit Zahlen und wo sie hin wollte. Und die ist das dann total systematisch angegangen. Mhm. Und die war sehr schnell auch sehr erfolgreich. Mhm. Und ich würde sagen, bei mir hat das sehr viel länger gedauert. Mhm. Ich bin allerdings auch niemand, der irgendwie groß plant, sondern das passiert doch nun relativ intuitiv und aus dem Bauch heraus, was meine heutige Kollegin, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, auch, wo wir teilweise herzlich lachen müssen, weil sie gibt tatsächlich die Struktur und den Rahmen in
aber
vielen Dingen.
Gut.
Und
aber ja, ihr seid ein Team.
Und ich bin teilweise sehr wild.
Aber wie schön. Also.
Ja.
Also wenn es denn in etwas, wenn daraus etwas entsteht,
ja,
was für euch beide gut ist. Man lässt so ein bisschen federn vielleicht manchmal. Ne? Mm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch darauf konzentriert, was der andere gut kann. Mm. Und nicht auf das, was der andere nicht so gut kann. Weil dann fliegt das Ding ja in der Regel auseinander.
Ja, ja, die Christine, mit der ich heute zusammenarbeite, das war eine meiner ersten Kundinnen, die dann aufgrund dieser Artikel dann auch zu mir kam als Firmenkunden. Und die hat damals die ganze Personalentwicklung bei QVC mit aufgebaut und war später HR-Vorstand bei einem großen Logistikkonzern. Und sie war eben unter anderem damals eine meiner Kundin. Und, und dann hat sich eben eins nach dem anderen ergeben. Also ich habe dann viele Menschen begleitet in diesem Thema der Erschöpfung. Mhm. Und meistens in Form von Workshops, entweder offene Kurse und dann sind wir irgendwo hingefahren, irgendwo abgelegen ins Kloster oder in die Natur oder aber auch in so firmeneigenen Workshops und dann entstand aber immer ein Missing Link und zwar Menschen gingen unter anderem auch in die Erschöpfung, weil sie Dinge taten, die nicht ihrem Wertesystem entsprachen. Mhm. Und darauf hatte ich aber keine Antwort.
Gib mal ein Beispiel.
Ja, zum Beispiel ein Vorstand einer Versicherung, der sollte Dinge unterschreiben, von denen er innerlich gedacht hat, das möchte er nicht tun. Und das heißt, da geht es dann tatsächlich, und das erschöpft ihn wahnsinnig, weil es gibt nicht viele Jobs, in der Flughöhe. Mhm. Und da ist es so ein bisschen, da ist dann dieser innere, dieses innere Ringen darum, mache ich diesen Job weiter und behalte meine Karriere und mein Geld und meine Macht und meinen Status? Oder aber folge ich meinen Werten oder gibt es was dazwischen? Und dann habe ich diese Menschen immer ins Coaching geschickt. Dann dachte ich, ja, das ist ja eigentlich jetzt echt ein spannender Teil. Aber ich konnte das ja nicht machen. Also habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, dass das ganzheitlicher werden konnte. Und als das kam, kamen auch dann die ersten Teams, wo wirklich so Teamentwicklung dazu kam. Und dann kam schon mal die erste kleine oder mittelständische Firma, die so keine eigene Personalentwicklung haben. Und die dann sagten, hast du nicht Lust, das mit uns zu entwickeln? Und so ist es eigentlich so nach und nach in den letzten 25 Jahren immer so ein bisschen ganzheitlicher geworden. Und ich würde sagen, also die größte Errungenschaft der so in meiner beruflichen Laufbahn ist, dass ich wirklich in den letzten 4 Jahren etwas entdeckt habe, was dem Ganzen wirklich, was es vollkommen macht in der Ganzheitlichkeit. Und Florian und ich haben vor, also 2016 haben wir einen Hof gekauft in Wedel, also vor den Toren Hamburgs.
Heidehof, ne?
Den Heidehof, genau, gut, Heidehof mit AI. Und wir zeigen ja dort mit einem Team von 12 jungen, engagierten Leuten, die aus der ganzen Welt kommen, wie regenerative Landwirtschaft gelingen kann. Und es geht wirklich darum, wie wir die Böden regenerieren können. Und das Schöne ist, wir lassen das von der Leuphana-Universität begleiten und zeigen im Prinzip, dass wir trotz Tierhaltung CO2-positiv sind. Und was in den letzten Jahren dort eine Explosion an Biodiversität und Artenvielfalt ist, ist unglaublich. Und das ganz, ganz Spannende ist, dass als der Hannes, der unter anderem diese unglaublich tollen Führungen macht über das Bodenleben und wie das gelingen kann, den Boden zu regenerieren, je öfter ich dem zugehört habe und er darüber sprach, was eigentlich ein gesundes Bodenleben ausmacht. Nämlich, dass diese Milliarden von Mikroorganismen verbunden sind über ein Myzeliennetzwerk, so ein Pilzgeflecht, und was wie unsichtbare Kommunikationslinien fungiert. Und dass dort, wenn irgendwo was fehlt im System, das von einer anderen Stelle automatisch hingebracht wird und dass das komplett selbst organisiert stattfindet. Und je öfter er darüber sprach, desto mehr wurde mir klar, dass das Ökosystem, das intakte Ökosystem, eins zu eins das ist, wo wir hinwollen, wenn wir über Organisationen oder Teams sprechen.
Naja, und auch wenn wir über Menschsein sprechen, ne? Auch, da kommen wir eben in das.
Genau.
Wo sind wir überall falsch abgebogen?
Und es ist eben, und das Interessante ist, der Kern liegt im Unsichtbaren, im Verborgenen, unter der Erde. Und wenn das lebendig ist und gesund ist, dann ist das, was da oben entsteht an Produkten, an Ideen, an Kreativität, an Dienstleistung, das kann dann eben erfolgreich sein. Und wo man auch vielleicht Erfolg nochmal neu definiert.
Und dann gibt es eine Ernte.
Ja, dann gibt es. Und dann gibt es eben, in dem Fall bei uns, gibt es Gemüse und Produkte mit einer extrem hohen Nährstoffdichte. Und dieser Transfer, das ist die schönste Erkenntnis aus meinen letzten 4 Jahren. Und dieses Narrativ, also doing things like nature, das zieht sich heute durch alles im Prinzip, was ich mache mit Menschen oder mit Teams und Organisationen. Und immer wieder zu schauen, was wir von der Natur lernen können, ist unfassbar. Das ist wirklich großartig.
Ja, das ist zutiefst schamanisch, ne?
Ist es das?
Ja.
Ja.
Also schamanisch oder alle Naturvölker funktionieren so.
Ja.
Also ja. Dass ich, also es kann nur in engster Verbindung mit der Natur gehen, weil, also wenn ich die Natur so ignoriere, ne, heißt das im wahrscheinlich erst übernächsten Schritt, ich ignoriere mich.
Ja.
Weil wir können nur heilen, wenn wir es in der Verbundenheit sehen, wenn wir uns in der Verbundenheit mit der Natur sehen, die Natur in der Verbundenheit mit uns.
Ja.
Das, was wir jetzt haben, ist das, wie es nicht geklappt hat. Weil wir nur uns, Industrialisierung, also ist jetzt ein bisschen sehr platt alles, aber das ist auf jeden Fall zutiefst.
Und es gibt ein ganz simples Beispiel, also von den Mayas oder Inkas, eine Idee, das heißt Three Sisters Model. Mhm. Und das Three Sisters Model ist eine uralte Anbaumethode. Mhm. Und dort wird der Mais gemeinsam mit der Bohne und mit dem Kürbis zusammengepflanzt. Mhm. Und das Spannende ist, der Mais wächst hoch, die Bohne nimmt den Mais als Rankhilfe und gibt gleichzeitig Stickstoff in den Boden. Und der Kürbis oder die Zucchini mit den großen Blättern bedeckt den Boden und sorgt für also Schatten, also Mikroklima, aber auch hält den Unkrautdruck flach. Und diese drei Dinge wachsen dann besonders gut in dieser gemeinsamen Unterstützung, wenn der Boden gesund und lebendig ist. Und das ist die einfachste Übertragung, die in 2 Minuten erzählt ist, ist, ja, wir wollen Teams oder Menschen in einer Diversität gerne gelingend zusammenbringen.
Ja. Und in ihre Kraft bringen und nicht in die Erschöpfung geraten.
Genau.
Ne? Und weil es immer das Gleiche.
Genau, es gelingt aber nur dann, wenn das Unsichtbare, wenn das gesund und lebendig ist und dazu sollte ich lernen, wie ich die Unterschiedlichkeit in den Menschen einmal akzeptiere, aber auch als etwas wertschätze, was ich nicht habe. Und zu realisieren ist, wir müssen im Berufskontext zum Beispiel nicht beste Freunde sein, aber wir brauchen stabile und belastbare Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen, die was aushalten können. Beziehungen, wo ich mich zumuten kann und wo ich anfange, über meine Bedürfnisse zu sprechen. Mhm. Was ist wichtig, damit ich kraftvoll sein kann? Mhm. Wo verliere ich meine Kraft? Mhm. Was macht mir Mühe? Mhm. Und das ist wirklich, ja, und das ist spannend. Und wir finden so viele Vorbilder in der Natur, wo wir wirklich ganz einfach adaptieren können und wo wir es vor allen Dingen, das kommt so ein bisschen zurück auf das vom Anfang, aufhören zu intellektualisieren. Die Geschichten sind ganz leicht erzählt und ganz schnell zu verstehen. Und ich brauche nicht von Systemgesetzen anfangen.
Es ist ganz simpel.
Ja, es ist ganz einfach. Und ich glaube, das ist der Vorteil vom Ältersein.
Ja.
Ich erlaube mir ganz einfache Bilder und damit Menschen zu entwickeln. Und ich muss nicht mehr solche theoretischen Konzepte erzählen, um zu rechtfertigen, dass ich eine Kompetenz habe.
Schön, ja.
Ja.
Und was würdest du sagen, übertragen auf den Menschen, was ist das oder wie bezeichnest du das Unsichtbare, was gesund werden muss oder was gesund sein muss und darf, damit der Mensch eben in die eigene Ernte quasi ist?
Ja. Also das Unsichtbare ist alles das, über das wir wenig ins Gespräch kommen. Ich bleibe mal beim beruflichen Kontext. Also wir sind sehr gut, uns über Zahlen und Daten und Fakten auszutauschen. Also wir können auf Zahlenmaterial gucken und können sagen, sind die Ziele erreicht, sind sie nicht erreicht, ist gut, schlecht, was sollen wir machen? Wir sind nicht gut darin, häufig nicht gut darin, über Dinge zu sprechen, die eher das Emotionale betreffen. Jetzt ist es aber häufig in einem Meeting so, in dem man zum Beispiel über Ziele spricht und jemand anderes fühlt sich aber nicht gehört, wird übergangen. dann entsteht dort ein Gefühl bei diesem Menschen, was ihn eventuell, ihn oder sie, mhm. sehr lange beschäftigt mhm. und die Energie nimmt. Mhm. Es ist aber gar kein Raum dafür, das zu adressieren. Mhm. Also, und das Unsichtbare sichtbar zu machen, bedeutet, einen Raum zu schaffen, in dem wir uns darüber austauschen, wie ging es mir in unserer Begegnung? Mhm. Habe ich mich wohlgefühlt? Habe ich mich gehört gefühlt? Mhm. Ist, werde ich, auch wenn ich ein stiller Mensch bin, abgeholt und integriert? Mhm. Oder eine Spannung zu adressieren und zu sagen, ich weiß nicht, dass mich beschäftigt das. Du weißt, meinetwegen, ich habe immer freitags nachmittags ist mein Kindernachmittag mhm. und immer machst du diese Meetings freitags nachmittags. Mhm. Und es ist so, manchmal werden Dinge abgetan, so, ach ja, das steh dich jetzt nicht so, also war doch keine Absicht. Mhm. Und so. Also das heißt, das Unsichtbare zur Sprache bringen bedeutet wirklich viel mehr auch im Beruf über die Emotionen sprechen, mhm. weil das sind häufig die, die uns am meisten die Kraft nehmen. Mhm. Und das heißt, wenn ich also heute Firmen dabei begleite, in eine regenerative Organisationskultur sich zu entwickeln, mhm. in ein aufbauendes System, dann spielt dieses Thema eine ganz entscheidende Rolle.
Mhm. Wollen wir noch mal ganz kurz auch in euer auch sehr aktuelles Projekt, da muss man ein bisschen weiter fliegen, mhm. aber das habe ich jetzt mhm. zumindest bei Instagram auch gesehen, weil ihr ja offensichtlich, also gemeinsam und in euren mhm. Teams so kraftvoll und produktiv seid, was ich wirklich heldenhaft finde. Mhm. Erzähl noch mal ein bisschen aus Kenia, mhm. bevor unsere Zeit dann, die rennt hier leider.
Ja, ja, also Kenia ist entstanden, ich habe eine langjährige Freundin aus der Schweiz, auch aus diesen ganzen Zeiten mhm. im Ausland. Mhm. Und sie hat sehr, sehr früh angefangen, im globalen Süden Schulen und Kindergärten zu bauen. Ist mhm. selber auch Pädagogin und hat immer gesagt, Kinder brauchen unbedingt Bewegung, damit mhm. sie lernen können. Ja. Und insbesondere traumatisierte Kinder. Ja. Und ich fand das so großartig, dieses Engagement von ihr. Und plus hatte ich auch immer so nach der Zeit, als ich wieder zu Hause war, so ein bisschen Fernweh. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du weißt du was, ach, ich würde so gerne mal mitkommen. Und dann bin ich also 2013 mitgegangen, das mhm. erste Mal, mhm. und habe mir diese Arbeit angeguckt. Und ich war so berührt positiv berührt von der unglaublichen Fröhlichkeit der Menschen, die teilweise in absolut unvorstellbarer Armut leben. Mhm. Und dann kam 2015 hier diese große erste Flüchtlingswelle und dann habe ich gesagt, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, um tatsächlich auch einen Verein zu gründen in mhm. Deutschland. Und seitdem sind wir dafür zuständig mit diesem, der heißt Muendo Bora. Also M-W-E-N-D-O und dann Bora, das heißt Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft. Wir sorgen dafür, dass es in dieser sehr lokal geführten Schule, was eine Modellschule ist mit unfassbar vielen Zweigen, wir sind dafür verantwortlich, den finanziellen Rahmen für die Primary und Lower Secondary School zu geben. Und das ist Klasse 1 bis 9. Ja. Und angedockt sind Kindergärten. Mhm. Und wir arbeiten mit einem spanischen Waisenhaus. Und wir schauen jetzt, dass wir Volunteer Houses bauen für viele Menschen, die dann mhm. kommen und mitarbeiten wollen. Mhm. Und Boarding Houses für die in die Adoleszenz kommenden jungen Menschen, die dort sehr von häuslicher Gewalt mhm. Betroffen sind. Ja, und das macht einfach nur Freude.
Ja. Ja. Wie weit entfernt ist denn die Erschöpfung von dir?
Ja, ich bin nicht erschöpft.
Nee, also deswegen, alles, was du machst, ist so aus deinen Wurzeln, also in deinem, also genauso wie du es jetzt eine gute Stunde beschrieben hast. Und das berührt mich echt am meisten jetzt. Ja. Also wir müssen jetzt leider aufhören, sonst kommen wir gar nicht weiter. Und du hast auch noch einen Termin. Aber wundervoll. Also was ist das für ein schönes Beispiel und so real, weil alles drin ist, weil du super mutig reingegangen bist in die ganzen Themen, die dich gezogen haben, die dich angestrengt haben, und wundervoll, was du bis jetzt schon daraus gemacht hast. Also ich werde das natürlich alles irgendwie verlinken.
Ja, und danke.
Dann gucken wir mal, was daraus wird. Also ein wundervolles All of Me, was All of You and All of Us ist. Und das ist ja das Schönste, was ich dann hier irgendwie rausbringen kann.
Vielen, vielen Dank auch für deine wunderbaren Fragen.
Sehr gerne. Danke dir sehr, Susanne Preis.
Danke.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich.